Domradio. Blick in die Bibel.
Woche für Woche schauen wir auf Textstellen in der Bibel und haben Expertinnen und Experten zum Gespräch eingeladen. Gemeinsam schauen wir, welche Botschaft dieser alte Text für uns heute hat. Mein Name ist Johannes, herzliche Grüße. In dieser Woche sprechen wir mit dem Theologen Thomas Söding. Er ist katholischer Seniorprofessor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und er ist Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Guten Tag, Professor Söding.
Ja, guten Tag, Herr Scheuer.
Ich darf heute schon mal vorwegnehmen, dass es heute um den heiligen Thomas geht. Thomas Söding, Sie haben heute nicht Namenstag, oder?
Das ist richtig, aber mein Namenspatron hat heute Namenstag. Und dieser Namenspatron von mir war tatsächlich Thomas von Aquin.
Wie kam es dazu, dass es Thomas von Aquin wurde und nicht Thomas der große Zweifler?
Ja, ich habe meine Eltern mal gefragt, als mir so klar wurde, was das für eine Entscheidung gewesen ist. Das war wohl der Einfluss meines Vaters. Mein Vater war Mathematiker, Physiker, Naturwissenschaftler und ihn hat an Thomas von Aquin sehr beeindruckt, die Fähigkeit, das Wissen seiner Zeit mit dem Glauben zu verknüpfen. Also ich nehme es mal als leicht überfordernde Berufung.
Und zum Theologieprofessor passt es ja auch irgendwie besser, Thomas von Aquin. Nun wird häufig gesagt, an den Universitäten, an den katholischen Fakultäten, da wird einem eher der Glaube ausgetrieben, als dass die Frömmigkeit gefördert wird. Wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe?
Indem ich vielleicht meine eigene Geschichte erzähle. Bei mir war es nämlich tatsächlich anders. Also ich habe schon aus meinem Elternhaus und aus meiner niedersächsisch-katholischen Heimat eben halt das mitgenommen, was so zu einem Diaspora-Katholizismus gehört und bin dem sozusagen sehr, sehr dankbar. Aber ich habe tatsächlich während meines Theologiestudiums mitbekommen, wie groß das Gebäude, das Denkgebäude, das Glaubensgebäude, das Gebetsgebäude der Kirche ist, auch nicht nur der katholischen Kirche, auch der anderen Kirchen, wie viel der Glaube tatsächlich zu denken geben kann. Mich hat diese Frage, was der Glaube vor dem Horizont der Vernunft sagen kann, immer sehr fasziniert. Und meine eigene Tätigkeit als Professor habe ich selber auch immer versucht, dieses Miteinander von Glaube und Vernunft in ein Wechselverhältnis zu bringen. Ja, ich weiß, dass diejenigen, die einen vielleicht sehr festgelegten Glauben haben, indem sie möglicherweise historische Überzeugungen mit Glaubenswahrheiten verwechselt haben, das dann in Krisen geführt hat. Ich darf mir jetzt nicht einbilden, dass ich diese Krisen gelöst habe, aber ich habe mich jedenfalls bemüht, dann auch als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen, um einfach zu sagen, durch das, was wir theologische Wissenschaft nennen können, wird der Glaube im Kern nicht zerstört, im Gegenteil. Er wird bereichert. Und wenn es mal kritische Anfragen gibt, ja, warum denn nicht? Also wir sind ja selber kritische Personen, wir sind ja selber skeptische Personen. Es ist nur so, dass es immer dann auch eine Kritik der Kritik gibt. Es gibt immer auch eine Skepsis gegenüber der Skepsis. Und wenn ich so weit kommen kann, dann kann ich tatsächlich sagen, ich glaube und ich habe Gründe, und ich kann Rechenschaft ablegen über den Grund der Hoffnung. Und dann sind wir beim Kerngebiet der Theologie angelangt.
Und am Ende sagt Thomas von Aquin, nachdem er aber tausende Seiten geschrieben hat, ist doch alles Stroh.
Ja, da hat er auch recht. Und am Ende des Johannesevangeliums steht, Gott, es gibt noch sehr viel, viel mehr zu erzählen von Jesus. Das ist ja klar. Oder im Petrusbrief, das ist wie sozusagen die Heilige Schrift, wie ein Licht in der Dunkelheit. Und wenn der Morgenstern aufgeht, ja, dann brauche ich das nicht mehr. Ja, so ist es. Aber dann kommen eben halt auch wieder die dunklen Stunden und dann braucht es eben halt meines Erachtens die kleinen Funzeln, zu denen auch die Bibel gehört. Ich finde, sie hat eine enorme Strahlkraft. Und das Reich Gottes selbst ist sie nicht.
Inwieweit ist zu glauben auch eine Entscheidung?
Ich meine heute häufiger denn je, also dieses einfache, sozusagen normalkatholisch zu sein, um Konrad Weikircher zu zitieren, oder einfach sozusagen mitzulaufen im Mainstream, das wird schwerer. Das ist vielleicht auch gar nicht mehr die heutige Realität. Aber den Glauben nicht nur aus Tradition, wie Augustinus das gesagt hat, sondern aus Entscheidung zu leben, das wird immer wichtiger werden. Also braucht es qualifizierte Angebote, also braucht es Orte, in denen verständlich und verbindlich über den Glauben gesprochen wird. Und dann haben wir alle diejenigen, die es ganz 150-prozentig wissen und die in der Voraussetzung, unter der Voraussetzung zu agieren scheinen, egal welche Frage du hast, ich habe schon mal die Antwort, die führen meines Erachtens tendenziell eher in so ein identitäres Denken, das in einer sich polarisierenden Gesellschaft meines Erachtens nichts verloren hat. Zu einem wirklich jetzt nicht konfessionell, aber katholischen Ansatz gehört etwas anderes, nämlich die Fähigkeit, tatsächlich so eine Weite des Denkens aufrechtzuerhalten, die Fähigkeit, sich auf vieles zu beziehen, die Fähigkeit, falsche Alternativen zu durchschauen, Zusammenhänge herzustellen. Möchte jetzt nicht idealisieren, aber das zu zeigen, wie das geht, ist die Aufgabe der Theologie.
Und ist die Aufgabe der katholischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten, für die wir hier eine Lanze brechen wollen, und schauen jetzt auf das Tagesevangelium um den heiligen Thomas.
Aus dem Johannesevangelium. Thomas, der Didymus, Zwilling genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus am Abend des ersten Tages der Woche kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Wir sind weiter verbunden mit Professor Thomas Söding. Das ist ja ein ganz berühmtes Evangelium, Thomas der Zweifler. Allein wie oft das gemalt worden ist, das ist ja fast in jedem Museum zu sehen, oder?
Ja, weil es die Menschen so fasziniert hat. Das nämlich, selbst für diejenigen, die Jesus ganz besonders nahe gewesen sind, keineswegs mit Ostern alles klar gewesen ist. Von allen Jüngern wird erzählt, dass sie gestutzt haben, dass sie nicht glauben konnten, wie gut die Botschaft, Jesus ist von den Toten auferweckt worden, tatsächlich ist. Und am deutlichsten, persönlichsten, am farbigsten ist das bei diesem Apostel Thomas dargestellt worden, der in gewisser Weise unser Stellvertreter ist, weil er nicht dabei war, als das Entscheidende stattgefunden hat. Er hat vom Hörensagen Nachrichten bekommen. Und er startet jetzt mit einem Bekenntnis. Ich würde sagen, es ist ganz falsch, wenn wir die Probleme des Thomas moralisieren und jetzt sagen, das ist ein Dickkopf oder der hat einfach sozusagen eine psychische Blockade selber aufgebaut, soll dazu sehen, wie er sie loswird. Nein, der kann nicht glauben. Der kann nicht glauben, wenn er nicht berührt. Es ist sozusagen ein Bekenntnis. Und diese Skepsis heilen viele Man, keiner ist dabei gewesen, noch ist keiner von den Toten zurückgekommen und so weiter und so fort. Und genau diese Person wird jetzt zum Schluss des Johannesevangeliums stellvertretend angesprochen. Es wird einmal noch die Ausnahme von der Regel gemacht, ob nun Thomas berührt hat oder nicht. Da gehen auch dann die künstlerischen Bilder auseinander. Das Evangelium sagt gar nichts dazu. Aber deutlich wird, Jesus lässt sich berühren. Jesus ist bereit, denjenigen, der jetzt bekennt, ich kann nicht glauben, wenn ich nicht berührt habe, nicht wegzustoßen, sondern anzunehmen. Und das genau, das löst bei Thomas die Fesseln, sodass er dann auch das höchste Glaubensbekenntnis, wenn man so ranken darf, ausdrückt, was das ganze Neue Testament kennt, mein Herr und mein Gott. Also Thomas, der Gläubige und nicht nur der Ungläubige.
Was wäre denn mit Thomas passiert, wenn er Jesus hätte nicht berühren können? Wäre er aus der Christenschar ausgetreten?
Ja, Gott sei Dank war es ja nicht so. Also was wäre, wenn, ist normalerweise nicht die Art und Weise, in der ich versuche, Exegese zu treiben, weil wir nicht sozusagen spekulieren, sondern Überlieferungen deuten und Ereignisse, wenn es geht, deuten. Nein, das Entscheidende ist ja, dass jetzt hier stellvertretend der Thomas, der genau in dieser Gefahr stand, also einfach abgehängt zu werden, dass der von Jesus noch wieder angekoppelt wird an diesen Zug, nicht? Und das ist die frohe Botschaft. Das heißt, dass also alle, die sich in welcher Situation auch immer eher mit dem Thomas als mit den anderen identifizieren, doch nicht die Angst haben müssen, dass sie verachtet oder vergessen werden, sondern dass sie immer noch diese Möglichkeit der Begegnung haben. Der erste Schritt von ihnen her betrachtet zu dieser Begegnung ist, dass sie ihre Unfähigkeit bekennen. Und das nicht als Demütigung, sondern als Ausspruch von Wahrheit. Wenn wir heute uns beschäftigen damit, wie zum Beispiel psychotherapeutische Prozesse stattfinden, wie Menschen von einer Angst zum Beispiel loskommen, dann ist diese Zumutung der Wahrheit, die Zumutung zu sagen, was ist, der erste und in vielerlei Hinsicht dann schon der entscheidende Schritt für eine mögliche Besserung, ohne ein solches Momentum der Wahrheit wird es dann an einer Therapie fehlen.
Was würden Sie denn heute jemandem sagen, der sagt, ich kann nicht glauben wie Thomas?
Ich würde sagen, nimm und lies. Und dann bitte sehr, lies nicht nur. Also das eine ist ja, nimm und lies. Also die Geschichte geht im Johannesevangelium noch kurz weiter. Wir haben nämlich dann so etwas wie einen ersten Abspann. Noch viele andere Zeichen hat Jesus gewirkt, so schreibt der Evangelist dann weiter, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, die aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und damit die glauben, das Leben haben in seinem Namen. Also hier wird jetzt auf einmal deutlich, wir brauchen so etwas wie einen Medienwechsel von der unmittelbaren persönlichen Begegnung noch der irdischen und der österlichen Zeit hin zu einer Überlieferungsgemeinschaft. Aber toter Buchstabe allein hilft gar nichts. Das Buch muss eben halt von lebendigen Menschen gelesen werden. Es muss von lebendigen Menschen ausgelegt werden. Sie können, sie dürfen sich auf diese Geschichten, zum Beispiel die Thomas-Geschichte, beziehen. Sie sollen fragen, was das mit ihnen zu tun hat. Sie sollen in den Austausch kommen. Das ist meines Erachtens der Weg, der jetzt nicht zwangsläufig zum Glauben führt, der aber die Möglichkeit des Glaubens eröffnet. Von daher meine ich ja auch, dass man sich in der Bibel gut auskennen sollte, um diese Chance zum Glauben auch tatsächlich kennenzulernen.
Und in diesem lebendigen Austausch mit der Bibel und mit anderen, da kann dann auch der Heilige Geist wirken und uns zum Glauben beflügeln, oder?
Da haben Sie recht. Und der Heilige Geist ist eine Kraft, die den Verstand nicht ausschaltet, sondern einschaltet und uns Dinge denken lässt, machen lässt, von denen, die wir uns selber vielleicht gar nicht zugetraut haben. Das ist die Schöpferkraft Gottes.
Das sagt Professor Thomas Söding, der Seniorprofessor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Mit ihm blicken wir in dieser Woche in die Bibel. Für heute herzlichen Dank und morgen geht es im Tagesevangelium um jungen Wein, den man in neue Schläuche füllt. Was dieser Text für die, ja, vielleicht für die Reform in der Kirche bedeuten kann, das erfahren wir morgen von Professor Thomas Söding. Vielen Dank.
Vielen Dank meinerseits.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.